So, meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit dem vierten Block. Also in den letzten drei Blöcken haben wir ein bisschen die Theorie der Absolute Presuppositions uns angeeignet. Und jetzt fangen wir an, das auf ein Beispiel anzuwenden. Und wir folgen da ein bisschen das Buch von Collingwood, An Essay on Metaphysics. Ich habe ja gesagt, in dem dritten Teil gibt er einige Beispiele. Wir gehen nicht auf all diese Beispiele ein, sondern nur ein besonderes Beispiel, nämlich der Satz, Gott existiert. Und wir stellen dann auch die Frage, wie man philosophische Theorien, also solche Behauptungen, beurteilen muss. Also wenn Sie einen kurzen Blick durch die Philosophiegeschichte machen, dann werden Sie sehen, dass es da viele Gottesbeweise gibt bei Aristoteles, Augustin, Anselm, Thomas, Descartes, Spinoza, Leibniz und so weiter. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, was passiert hier eigentlich? Und man kann sich ja auch fragen, wie muss man das beurteilen? Geht es bei diesen sogenannten Gottesbeweisen immer um dasselbe? Und wer hat hier eigentlich Recht? Und wenn man fragt, wer hat hier Recht, welche Maßstäbe legt man jetzt an, um zu sagen, X hat Recht, Y aber nicht? Schauen wir uns mal die erste Folien an. Ich werde die gleich präsentieren. Da habe ich versucht, die wichtigsten Elemente in einem Zusammenhang darzustellen. Das heißt, der Begriff Absolute Presuppositions, der Begriff Philosophie, der Begriff Theologie, Religion, das ist der Bereich, wo diese Absolute Presuppositions gehütet werden, und der Begriff Kultur. Und wie ja gesagt, wir sind damit im dritten Teil des Buches von Collingwood, damit Sie sich auch leicht zurechtfinden können. Also das ist dieses Teil mit Examples, und wir schauen dieses erste Example, the proposition God exists, an. Aber erstmal unsere Folie. Ich lese vor und kommentiere das dann. Das ist ja immer so gemeint, das ist eine Art von Zusammenfassung dessen, was ich in diesem Blog tue. Also Collingwood hebt in seinen Werken hervor, dass Voraussetzungen, die Vorlesung geht ja über Voraussetzungen, nicht nur Sache der Philosophen sind, sondern direkte Rückwirkungen auf die gesamte Kultur haben. Es geht also um etwas ganz Wichtiges. Philosophen bringen die konzeptuellen Grundbedingungen einer Kultur auf den Punkt. Oder sie tun es nicht. Ich formuliere das so, weil wir ein Kriterium für Beurteilung haben müssen. Auf das Letzte werde ich später eingehen. Wenn sie es nicht tun, dann ist eine Kultur grundsätzlich bedroht. Das ist so ein Faden, der Collingwood stark zieht. Die Kultur versteht dann nicht, unter welche Bedingungen, nämlich unter welche Voraussetzungen, sie erfolgreich geworden ist. Und jetzt müssen Sie sich mal das Motto anschauen, ein ziemlich plakativer Satz, aber der diese Intention, sagen wir mal, diese kritische Intention von Collingwood klar zum Ausdruck bringt. Und er spricht dann über die Pagan World, da meint er also die klassische Antike. The pagan world died because of its own failure to keep alive its own fundamental convictions. Also Collingwood bewegt sich hier in die Spur der Kulturkritik. Und interessant an seinem Werk ist, dass er das auch für Philosophen aufbereitet. Und wir folgen ihm da teilweise drin. Okay, die Kultur versteht dann nicht, unter welchen Bedingungen sie erfolgreich geworden ist. In der Regel werden solche Bedingungen, also solche Voraussetzungen, von religiösen Institutionen gehütet und überliefert. Und weshalb von religiösen? Das wissen wir jetzt, weil diese Axiomen, die können ja nicht abgeleitet werden. Die müssen gesetzt werden, die werden also geglaubt. Also man kann auch so sagen, nicht, die werden von religiösen Institutionen gehütet, aber umgekehrt, Institutionen, die diese hüten, nennen wir jetzt mal religiös. Sie können nur geglaubt werden. Die Philosophie, die solche Voraussetzungen explizit macht, ist damit noch nicht zur Religion geworden, weil sie macht die ja explizit. Ne? Denn die Philosophie münzt diese religiösen Voraussetzungen in einer konzeptuellen Sprache, die auf begriffliche und nicht auf emotionale Evidenz setzt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben gewisse Überzeugungen. Aber die Überzeugungen werden natürlich unter Druck gesetzt. Sicherlich, wenn eine Gesellschaft Handel treibt mit anderen Gesellschaften, dann fragt man sich, hey, weshalb nehmen Sie das eigentlich an? Das muss begründet werden. Und natürlich, da gibt es eine, sagen wir mal, traditionelle Begründung, die durch Literatur abgesichert ist, oder eine emotionale Begründung, weil die Väter das immer so gemacht haben. Es kann aber auch eine konzeptuelle Begründung geben. Und die Philosophen beschäftigen sich vor allem mit der konzeptuellen Begründung. Die werden klar machen, dass ohne eine solche Annahme man nicht sinnvoll über die Wirklichkeit sprechen kann. Also die Philosophen sind damit natürlich nicht die einzige Verteidiger, aber wo wir ja hier in einer Philosophievorlesung sind, konzentriere ich mich genau darauf. Und ich tue das auch in der Absicht, dass das eigentlich viel zu wenig von Philosophen in Betracht gezogen wird, also ihre politische Bedeutung innerhalb des kulturellen Ganzen. Und sagen wir mal, die Münze der Philosophen ist der Konzept. Natürlich, ich habe das schon öfters gesagt, man kann die Philosophiegeschichte nicht auf Konzeptgeschichte zurückreduzieren. Aber wir nennen jetzt mal Philosophie die Bereiche, die sich mit Konzepten beschäftigen. Weil das ist ein ganz besonderer Bereich. Und wenn es die Philosophen nicht tun, wer tut es dann? Also ich greife aus der Philosophiegeschichte genau das raus, was ich denke, das historisch am wirkmächtigsten ist. Wenn man sagt, ja, aber die Philosophie hat auch eine literarische Seite, sage ich natürlich. Aber die Dynamik der literarischen Seite wird vielleicht nicht in der Philosophiegeschichte voll ausgemerzt, voll ausgearbeitet, muss ich sagen, sondern in der Literaturgeschichte. Ja, deshalb fokussiere hier ich auf eine ganz bestimmte Bedeutung der Philosophie. Damit reduziere ich die Philosophie nicht zur Konzepte, sondern ich denke, ich hole da so ein bedeutendes Merkmal heraus. Umformungen einer Kultur finden laut Collingwood dann statt, wenn neue Religionen wichtige bereits existierende kulturelle Praktiken besser begründen können. Also eine Gesellschaft hat ja eine gewisse Praktik und manchmal ist gar nicht klar, weshalb man das eigentlich tut. Und wenn man dann eine Begründung liefern kann, dann wird das neu gestützt. So hatte die Antike zwar die Wissenschaft von der Natur, lesen Sie Aristoteles, aber ihre Religion lieferte nicht die Voraussetzungen, die für die Verfestigung dieser Praxis nötig waren. Teilweise, aber nicht vollkommen. Die christliche Religion leistete hier mehr und konnte deshalb auch die Oberhand gewinnen. Das ist, was Collingwood in diesem Zitat zum Ausdruck bringt. The pagan world died und so weiter. Das Christentum passte besser zu einem Menschentyp, der nach einer Erkenntnis der Natur gemäß ihren eigenen Gesetzen auf der Suche war. Also hier haben wir erstmal eine Handhabe für eine Beurteilung. Okay, gut, es ist natürlich sehr schwierig, weil man versucht hier eine Kultur auf einen Punkt zu benennen. Man sagt, okay, wenn das ein grundsätzliches Merkmal der Kultur ist, kann man sich natürlich fragen, wie wird das von der Kultur unterstützt, diese Menschensicht, diese Sicht auf der Natur. Und dann kann man sagen, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das konzeptuell zu unterstützen und die eine ist stärker als die andere. Ich werde nachher mehrere Beispiele geben, damit haben Sie ein Kriterium, Philosophien zu beurteilen. Ja? Ich sage ein Kriterium, Philosophie zu beurteilen. In den Auseinandersetzungen zwischen der Philosophen lässt sich diese Umwälzung, die sich allmählich und bis in unsere Zeit hindurch durchsetzt, gut dokumentieren. Also es ist höchst spannend, die Philosophiegeschichte aus dieser Perspektive zu sehen. Das Mittelalter spielt hier eine fundamentale Rolle, denn an den mittelalterlichen Universitäten wurde diese religiöse Überzeugung in ein philosophisches Begriffssystem transponiert und institutionell verankert. Ein Begriffssystem, das unserem Menschenbild und Wissenschaftsverständnis bis heute zugrunde liegt. Ja? Also die kurze Idee ist, es kommt ein gewisses Weltverständnis aus in der klassischen Antike. Das wird getragen von gewissen Voraussetzungen, die aber diese Intention nicht folgerecht werden können. Und die Rest der westlichen Geschichte lässt sich als eine Geschichte schreiben, wo man immer mehr versucht, das konzeptuell und institutionell zu untermauern. Ja, und da haben dann verschiedene Institutionen eine Rolle gespielt, wie das Christentum, natürlich vor allem am Anfang, aber nachher, nachdem das in Institutionen gebracht war, und dann vor allem Bildungsinstitutionen, konnte das ein Selbstläufer werden. Und für uns ist das wichtig, weil ich sage immer, wenn ich hier reinkomme, wundere ich mich, dass Sie hier sitzen, weil man kann sich fragen, was treibt Ihnen um Gottes Willen hierhin, um sich Wissen anzueignen, Wissen, das völlig abstrakt ist. Damit können Sie Ihr Fahrrad nicht reparieren, Ihr Brot nicht backen und Ihr Abendessen nicht zubereiten. Aber dennoch gehen wir davon aus, dass das unheimlich wichtiges Wissen ist. Und natürlich, ein Blick durch die Geschichte zeigt Ihnen auch, weshalb das unheimlich wichtig ist, weil der Übergang zu eine Weltauffassung, die keinen Sinn mehr entdecken kann und sich keine Ziele mehr setzen kann, ist relativ einfach. Ich meine, Sinn liegt nicht irgendwie auf der Straße, das müssen Sie postulieren in gewisser Hinsicht. Ja, und dafür braucht man diese absolute presuppositions, die dann auch von Institutionen getragen werden. Das können Sie nicht alleine leisten. Vielleicht einmal morgens, wenn Sie nach einem schlechten Tag aufwachen und denken, naja gut, dann lege ich mir die Welt mal wieder neu zurecht, aber das schaffen Sie nicht jeden Tag. Okay. Jetzt fange ich also mit der ersten Punkt an. Die Frage nach der Existenz Gottes als Problem. Also indem er genau dieses Beispiel aufgreift, nimmt Collingwood die Kuh bei den Hörnern. Er zeigt nämlich, dass ein Satz, der für seine Zeitgenossen, und denken Sie an den logisch-positivisten, gerade sinnlos ist, weil sie nicht empirisch verifizierbar noch logisch-analytisch ist. Also, dass es einen Gott gibt, ist für die logisch-positivisten also der Inbegriff eines sinnlosen Satzes. Collingwood zeigt nun, dass es hier sehr wohl um einen für die Wissenschaft höchst sinnvollen Satz geht, auch wenn sie nicht im normalen Sinne verifiziert oder falsifiziert werden kann. Es geht hier um eine absolute presupposition. Natürlich, nicht jeden Satz, Gott existiert, ist eine absolute presupposition. Also ich kann diesen Satz so verwenden, als ob ich in der Tat meine, dass es eine empirische Aussage wäre. So wie Mensch existiert. Aber darüber geht es hier nicht. Es geht hier um eine ganz besondere Verwendung dieses Satzes, und zwar im Sinne von: ohne Annahme dessen, was ich Gott nenne, kann ich nicht sinnvoll über die Wirklichkeit sprechen. Ja? Ja, Sie können meinetwegen für Gott ein großes X schreiben. Ne? Nun, wenn man diesen Satz Gott existiert so nimmt, dann spricht man laut Collingwood von einer absolute presupposition. Ja, oder okay. Und genau diese Verwendung des Gottesbegriffes findet Collingwood bei den sogenannten Kirchenvätern. Das sind eigentlich, sagen wir mal, die die erste systematische Ideologen des Christentums. Ja, natürlich, das Christentum hatte schon vom Anfang an irgendwie eine Theorie, eine Geschichte, nämlich das Leben Christi. Aber das war natürlich noch nicht so konzeptionell verarbeitet, dass man genau wusste, was das Wichtigste war und was das weniger Wichtigste war. Nun, diese Leistung ist eigentlich von den Kirchenvätern geleistet. Und da wird auch klar, dass dieser Gottesbegriff als eine Voraussetzung gilt für ein wissenschaftliches Sprechen über die Natur. Und ich zitiere jetzt eine Passage aus Collingwoods dritter Teil. Da bin ich auf Seite 186. According to these writers, I'm speaking of the so-called patristic literature, also sind wir so, sagen wir mal, zweites bis klassisch gesehen, sagen wir mal so bis 6. 7. Jahrhundert, aber viele lassen das bis zum 12. Jahrhundert gehen. According to these writers, the existence of God is a presupposition and an absolute one of all the thinking done by Christians. Also die würde sagen, was du auch denkst, das musst du immer annehmen. Among other kinds of thinking that belonging to natural science. Also auch die Art von Denken, die zu einer wissenschaftlichen Betrachtung der Natur gehört. The connection between belief in God and the pursuit of natural science happens to be a subject with which they have dealt at some length. Er zeigt, also die haben sich damit auseinandergesetzt. I shall confine myself to that. Also wenn er jetzt diese Satz God exists untersucht, dann schaut er vor allem, wie diese als eine Grundlegung für die naturwissenschaftliche Betrachtung gedient hat. Nun, was, Kernfrage ist natürlich, was meint Collingwood, wenn er über eine Wissenschaft von der Natur spricht? Nun, dass man so über die Natur spricht, dass sie eine eigene, von Menschen unabhängige Gesetzmäßigkeit hat, die unveränderlich ist. Nach Collingwood ist diese Betrachtung der Natur nicht selbstverständlich. Sie muss erstmal erworben werden. Man kann die Natur nämlich auch anders sehen. Und die Philosophiegeschichte zeigt, dass es viele Formen gibt, die Natur zu sehen, was man unter Physis versteht. Nun, das Problem ist hier, und das haben wir ja auch schon früher gesehen bei Collingwood, er beweist seine These nicht echt historisch. Er untersucht die patristische Quelle nicht ganz genau. Er tut, als ob das selbstverständlich ist. Und jetzt muss ich ihm sagen, er hat schon Richtiges gesehen. Ich werde also mehr Material liefern, als Sie in diesem Buch finden können. Nun, worauf stützt er sich hauptsächlich? Und auch hier hat er wieder einen guten Blick gehabt. Er stützt sich hier auf die sogenannten Glaubensbekenntnisse, die Credos. Und diese sind für ihn interessant, weil hier Aussagen gemacht werden über das, was man festhalten muss, um überhaupt sinnvoll über die Wirklichkeit sprechen zu können. Die Credos haben wir ja, okay, die fangen ja immer an mit "Ich glaube an", ja, und die enden oft mit "Ja, wenn du daran nicht glaubst, bist du verdammt". Und gerade diese Form "Credo in", also "Ich glaube an", ist für Collingwood genau die Form der Absolute Presupposition. Das heißt, es wird nicht bewiesen, sondern es wird gesetzt. Und die berühmten sind natürlich, also es gibt eine ganze Reihe von Glaubensbekenntnissen, aber die berühmten sind ja die 12 oder 14 Artikel des Glaubens. Das fängt ja, die sind ja schon im 5. Jahrhundert festgesetzt. Die frühesten Glaubensbekenntnisse findet man schon, also der christlichen Kultur, im Neuen Testament. Man muss nämlich glauben an einem an Christus, der gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Aber die große Credos, die auch eine eigene literarische Form gekriegt habe, das fängt so im 4., 5. Jahrhundert an. Und eine dieser Glaubensbekenntnisse, der sogenannte Pseudo-Athanasianum, das sogenannte Quicumque vult oder derjenige, der will, das ist von Collingwood auch in seinem Buch extra analysiert worden. Also wenn Sie diese Glaubensbekenntnisse, sagen wir mal, diese Sammlungen von Absolute Presuppositions, also wo die Christen sagen, also das sind für uns die Ausgangspunkte, wenn Sie die suchen, dann müssen Sie in dieses Enchiridion, also Handbuch, kann man sagen, Symbolorum, das Enchiridion Symbolorum, also Handbuch der Glaubensbekenntnisse gehen, herausgegeben, klassisch, das Buch ist das von Henricus Denzinger, das Buch wird auch oft der Denzinger genannt. Und hier sehen Sie, das fängt an mit einer ganzen Reihe Glaubensbekenntnisse. Also die einfache Bekenntnisse, die gegliederte Bekenntnisse, das heißt, wo das in verschiedene Artikel verteilt ist und so weiter. Und wichtig sind vor allem zwei, sicherlich, wenn Sie jetzt mal schauen, welche Glaubensbekenntnisse durchhin die Kultur bis eigentlich unsere Zeit maßgeblich sind, dann ist es das pseudo-athanasianische Bekenntnis Quicumque, das vor allem ein trinitarisches Bekenntnis ist. Ich werde später noch sagen, weshalb das wichtig ist. Und dann das sogenannte konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, das sich eigentlich auf die Resultate von zwei großen Konzilien stützt, das nicht nur trinitarisch, sondern auch Schöpfer Gott typisch ist. Das sind so die, das letzte, dieses, das sind die sogenannten 12 Artikel des Glaubens, die noch in der Kirche sonntags also gelesen werden oder behauptet werden. Und also diese Glaubensbekenntnisse, vor allem so die spätere, sagen wir mal so, seit dem 14. Jahrhundert, sind Produkt einer sehr hochstehenden theologischen Reflexion. Also Sie müssen also sich hier eine gute Vorstellung machen. Hier werden Themen angesprochen, die schon von Philosophen seit 500 Jahren besprochen wurden. Also erstes Prinzip. Wie ist das erste Prinzip aufgebaut? Was ist der Bezug, erste Prinzip, Rest der Wirklichkeit und so weiter? Und wenn diese Glaubensbekenntnisse geäußert wurden, die werden also nicht im luftleeren Raum geäußert. Man wusste sehr wohl, dass wenn man das behauptet, man auf Gegenrede stößen kann. Dennoch haben die ersten Christen gesagt, das sind die Punkte, von denen wir der Meinung sind, hier gibt es kein Zurück. Das sind die allerersten Ausgangspunkte. Und man könnte eine ganze Reihe von Doktorarbeiten schreiben, wo man jeden Artikel man nimmt und das platziert in den philosophischen Diskussionen. Ich werde das jetzt nicht natürlich so in extenso tun, ich werde aber einige hervorheben. Also zum Beispiel in diesem allerletzten Glaubensbekenntnis geht es um einen Schöpfergott, der alles gemacht hat. Schon die Frage, alles gemacht, ist natürlich philosophisch nicht selbstverständlich. Dann ein Schöpfergott, der trinitarisch ist. Das heißt, eine Wesenheit, die zugleich drei verschiedene Personen ist. Und jetzt können Sie denken, oh ja, jetzt, ja, okay, jetzt haben wir es. Also das ist Glauben. Was soll das? Sie wissen ja, dass dieses Trinitarische als solche, wie es in diesen Glaubensbekenntnissen formuliert wird, nicht in der Schrift zu finden ist. Dennoch hat man gemerkt, dass man nur unter diesen Bedingungen sinnvoll von einem Gott sprechen kann. Und ich versuche mal ein bisschen von den Schleier zu heben. Wenn Sie ausgehen von einem Gott, der alles gemacht hat, also der erste Satz, ich glaube an Gott, der allmächtige Vater, Schöpfer von Erde und Himmel, dann müssen Sie in irgendeiner Weise garantieren können, dass das, was sie schöpfungsmäßig finden, auch wirklich in Gott gründet. Also sie müssen irgendwie ein Spagat machen zwischen das, was wir hier finden, trägt das absolute Gütesiegel Gottes, gleichzeitig ist es aber nicht Gott. Und das versucht man mit der Trinität zu greifen, dass man sagt, okay, Die göttliche Wesenheit ist eins, aber gleichzeitig drückt die göttliche Wesenheit sich in seinem eigenen Begriff aus, genau wie ich gewisse Vorstellungen in meinem Kopf habe. Und wenn ich rede, da können Sie sagen, okay, das, was du jetzt zum Ausdruck bringst, ist etwas anders als das, was du im Kopf hast. Gleichzeitig ist es genau das, was ich im Kopf habe, weil das ist, was ich euch sagen will. So sehen Sie, dass es eine, also mit diesem trinitarischen Verständnis, das heißt, dass dieses erste Prinzip nicht platt eins ist, sondern mehrschichtig eins ist, wobei alle drei Personen eigentlich genau derselbe sind, aber auf eine andere Weise, so kann ich auch sagen, wenn ich etwas im Kopf habe, ich sage es aber nicht, da können Sie damit nichts anfangen. Wenn ich es sage, dann sage ich genau das, was ich in meinem Kopf habe, aber es wird auf eine Weise gesagt, dass es transparent wird. Und so sagt man, diese zweite Person, der Sohnsperson, ist somit Ausdruck oder Verbum oder Logos des göttlichen Vaters. Ja, wenn Sie sagen, das ist mir alles Zauber, dann würde die Christen sagen, ja, das ist auch ein Mysterium. Aber nur so können wir verstehen, wieso die Welt, die dann quasi gleichzeitig, man sagt ja immer in diesem Glaubensbekenntnis, die Welt ist von dieser zweiten Person gemacht worden. So versucht man die Intelligibilität der Wirklichkeit gründlich festzusetzen. Ich werde später nochmal mit Ihnen so ein Glaubensbekenntnis ganz durchgehen, aber ich will Ihnen erstmal klar machen, dass das, was vielleicht abstößend klingt, indem Sie sagen, ja, hier kann ich nichts mit anfangen, dass es für uns Begriffsgeschichtler eine Aufgabe ist, mal zu verstehen, was will man hier auf den Punkt bringen. Ja, ich meine, die Christen hätten auch sagen können, nee, das interessiert mich nicht. Aber irgendwie haben die es sehr wichtig gefunden, ein trinitarisches Gottesbegriff zu entwickeln. Jetzt kann man sich fragen, weshalb wurde das so erfolgreich? Weshalb funktionierte das? Und weshalb erlaubte das in der Tat eine Kultur sich aufzubauen, die sicherlich auch, wo es geht um Tragen der Wissenschaften, unheimlich erfolgreich wurde. Aber wir gehen nochmal weiter. Also nicht nur ein Gott, der alles gemacht hat, nicht nur ein Schöpfergott, der trinitarisch ist, sondern auch, und jetzt wird es noch abenteuerlicher, ein Schöpfergott, der in Christus, also eigentlich diese zweite Person, Mensch geworden ist. Also Fleisch geworden. Und schließlich noch ein Gott, der garantiert, dass die Menschen leiblich auferstehen können. Also jetzt können Sie sagen, ja, das ist in der Tat sehr abenteuerlich. Aber aus der philosophischen Perspektive könnte man sagen, aha, was wird hier versucht? Hier wird das, was für die antike Philosophen immer ein ganz großes Problem war, nämlich wie bindet man die Materie in ein intelligibles Weltsystem ein, das wird hier über diese, sagen wir mal, Fleischwerdung des Logos versucht einzuholen. Ja? Ich lasse das hier mal stehen, ich werde später noch das Glaubensbekenntnis ganz durchlaufen, aber ich will erstmal auf einige Probleme der antiken Philosophie weisen. Da können Sie besser sehen, worauf das hier eine Antwort ist. Ich habe es ja schon gesagt, für viele antike Philosophen ist der Begriff eines Gottes, also ein erstes Prinzip, das direkt unmittelbares Schöpfungsprinzip von allem ist, fast denkunmöglich. Ja? Man hat ja eigentlich zwei Probleme. Erstens, wie kriegt man aus dieses eine Prinzip die Vielheit erklärt? Und zweitens das Problem der Materie. Weil Materie gilt als das, was völlig chaotisch, ungeformt, nicht intelligibel ist. Das darf man, würde die antike Philosophen sagen, nie auf das erste Prinzip zurückführen. Aber damit sehen Sie, dass wenn Sie natürlich die Absicht haben, eine komplette Beschreibung der Natur zu machen, dass sie dann irgendwie Löcher haben. Nämlich die Vielfaltigkeit und die Materie, die sie nicht direkt auf dieses erste Prinzip zurückführen können. Nun, ich kann hier natürlich nicht eine ganze Abriss der spätantike Philosophie geben, vor allem auch nicht, weil er sehr divers ist. Aber ich gebe Ihnen zumindest einige Hinweise. Und ein klassischer Text, der so uns einen Zugang gibt zu der antike Kosmologie, ist Platons Timaios. Und in diesem Dialog versucht Platon, eine Erklärung zu geben der Weltordnung. Und er hat da folgende Geschichte, dass es ein Demiurg, also ein Werkmeister gab, der sehr gut war, also sagen wir mal gut, nicht in dem Sinne, nicht nur in dem Sinne, dass er gut bauen konnte, aber der auch moralisch gut war. Und deshalb wollte, dass das, was er außerhalb ihm sah, nämlich das chaotische Hin- und Herbewegen des Universums, das wollte er ihm angleichen, damit eine gewisse Ordnung entsteht. Ja? Und das macht er dann wie folgt. Er schaut auf gewisse Muster, das sind die Ideen, und diese Ideen, also die Vorgabe der Ideen, presst er in der chaotische Welt, sodass die chaotische Welt nach diesen Ideen geordnet wird. Hier sehen Sie schon ein ganz kleines Problem. Ich werde nachher den Text lesen. Weil wenn es so ist, dass der gute Demiurg, der aus seiner Güte heraus das Chaos bändigen will, dabei etwas außerhalb sich selbst holen muss, nämlich die Ideen, dann kann er das vielleicht wollen, aber er ist nicht 100% sicher erfolgreich. Weil dann musst du erstmal beweisen können, dass er auch all diese Ideen vollständig in die Materie reingedrückt kriegt. Also es ist dann vielleicht klüger zu sagen, wenn die Ideen mit dem ersten Prinzip zusammenfallen, dann ist die Erfolgschance besser. Wenn ich etwas bewirken will und ich muss das zusammen mit einem Kollegen tun, bin ich natürlich immer abhängig davon, ob der Kollege auch tut, was ich tun will. Und wenn er das nicht tun will, habe ich ein kleines Problem. Deshalb ist es besser, man tut das alles aus dem eigenen Kopf. Und dann zweitens stellte Platon noch fest, und hier sehen Sie also diese Voraussetzungen, die für uns vielleicht, dass man sagt, wo kommen die her? Der sagt nun, wenn dieser Demiurg, dieser Werkmeister, das Chaos bändigen will durch die Vernunft, dann geht das nicht direkt. Du brauchst ein Mittelglied. Und das Mittelglied sind die sogenannten Seelen. Du brauchst etwas, das diese Vernünftigkeit in die unvernünftige Welt bringt. Das heißt, der Demiurg kann es nicht direkt, der braucht Minister. Und das sind die Seelen. Und hier haben sie wieder ein Problem, weil wenn die Seelen nicht genau machen, was der Demiurg will, und die Seelen sind ja nicht der Demiurg, hast du nicht die optimale Garantie, dass die Welt auch so ist, wie in der Tat der Demiurg es will. Und Sie sehen, dass Platon auch ein sehr gutes Gespür hat für diese Möglichkeit, weil er dann in Timaios auch spricht von die sogenannte herumirrende Ursache. Da sagte, wenn die Vernunft versucht, das Chaos zu bändigen, kann die Vernunft dann, sagen wir mal, bis 90%, aber sie schafft es nie 100%. Und weshalb? Weil wenn die Vernunft das eine versucht, hat das immer eine Kehrseite. Zum Beispiel, Plato gibt ja das Beispiel von um den Menschen, damit er wahrnehmen kann, muss er eine schlappe Haut haben. Er muss Fleisch, das Fleisch muss nicht wie Steinen oder wie Holz sein, sondern muss irgendwie rezeptiv sein. Okay, wenn du jetzt nur so einen Fleischhaufen hast, dann sackt der Mensch ziemlich schnell ineinander. Also du musst